Im Streit zwischen den USA und der Türkei über das Schicksal des US-Pastors, der in Ankara festgehalten wird, verschärft sich der Ton weiter. Trotz des Treffens zwischen dem türkischen Botschafter und dem amerikanischen Sicherheitsberater von Trump in Washington. Nachdem Donald Trump in der Nacht von Sonntag auf Montag die Zölle auf Stahl aus der Türkei von 25% auf 50% erhöht hatte, befindet sich die türkische Lira im freien Fall. Erdogan wäre nicht Erdogan, wenn er sich das einfach so gefallen ließe. Der türkische Präsident wettert massiv in Richtung USA. Vor Botschaftern aus aller Welt sprach er gestern in Ankara von den USA als Kraftmeier des globalen Systems und sagte, dem NATO-Partner Türkei sei in den Rücken und in die Füße geschossen worden. Frage an Christian Brakel, den Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Herr Brakel, zeigt diese Kriegsrhetorik, die Erdogan da ja anwendet, wie sehr er in die Enge getrieben wurde? Oder hat Trump ihm vielleicht sogar einen Gefallen getan, weil der türkische Präsident jetzt eben auf das Narrativ vom Angriff von außen zurückgreifen kann?
Sicherlich Letzteres, beziehungsweise vielleicht beides. Natürlich, diese Krise hat sich schon länger angebahnt. Das war ja einer der Gründe, warum Erdogan die Wahlen vorgezogen hat. Also weil die Regierenden ganz genau wussten, dass diese Gefahr droht. Dass jetzt natürlich nochmal der Streit in den USA eskaliert ist und jetzt nochmal diese Zollerhöhungen dazugekommen sind, das war so nicht absehbar. Aber das spielt ihm eigentlich in die Hände in seiner ja nationalistisch-populistischen Rhetorik. Damit kann er gut darauf verweisen, dass die Probleme halt eben gar nicht hausgemacht sein, sondern, so wie er das ja sagt, ein Angriff von außen, ein Versuch, die Türkei zu schwächen.
Aber in der Tat sind sie hausgemacht.
Ja, auf jeden Fall. Also klar, das, was jetzt die Amerikaner nochmal machen, das halte ich auch für sehr riskant und auch nicht für besonders gut durchdacht. Das erscheint mir als so ein typisches Trump-Manöver. Aber die Probleme, die schleppt die Türkei schon seit langer Zeit mit sich umher. Also eine Wirtschaft, die ja in den letzten 15 Jahren sehr, sehr schnell gewachsen ist, auch sehr erstaunlich schnell gewachsen ist, aber die es versäumt hat von einer sehr stark fertigungsgetriebenen Industrie, also die Werkbank sozusagen ist, zum Beispiel für die Automobilindustrie in Deutschland, umzusatteln auf eine, die eben auch von eigenen Innovationen aufrechterhalten wird und die eben auch nicht mehr ganz so stark angewiesen sein sollte auf Investitionen von außen. Also die Türkei ist sehr stark darauf angewiesen, dass Leute aus dem Ausland ihr Geld in der Türkei lassen wollen, und das ist natürlich jetzt problematisch. Jetzt, wo die Lira verfällt, wollen das nicht mehr so viele Leute, und dann bekommen natürlich die Unternehmen hier große Zahlungsschwierigkeiten, gerade eben, weil sie sehr viele ihrer Schulden in Euro oder in Dollar halten, besonders wenn es um den Zukauf von Energie geht. Die Türkei ist ja ein Land, was selber sehr wenig Energiereserven hat.
Also Innovationen fehlen, die Türkei ist zu sehr angewiesen auf Investitionen, haben Sie gesagt. Welche Rolle spielt denn eigentlich die Vetternwirtschaft in der Türkei und die Einflussnahme der autoritären Regierung auf die wirtschaftlichen Akteure?
Das spielt sicherlich auch eine Rolle, aber es ist, glaube ich, nicht das Entscheidende. Also es hat, diese Vetternwirtschaft gibt es in der Türkei schon seit sehr langer Zeit. Das hat natürlich in letzter Zeit sehr absurde Züge angenommen. Also das bekannteste Beispiel ist sicherlich Berat Albayrak, der Schwiegersohn des Präsidenten, der jetzt Minister ist, auch wenn ihm dafür ausgewiesen gar keinerlei Kompetenz zusteht. Und wenn sich die Märkte sicherlich auch irgendjemand anderen gewünscht hätten. Also das spielt durchaus eine Rolle, und es spielt natürlich eine Rolle, dass auch nach dem Putschversuch, nach diesen ganzen Säuberungen eben System sehr viele kompetente Leute weg sind. Aber das Entscheidende ist es sicherlich nicht. Das Grundproblem, das liegt woanders.
Und wie sehr schadet Erdogan das, was da gerade passiert mit der türkischen Lira und der türkischen Wirtschaft? Also wie reagiert die türkische Bevölkerung?
Also kurzfristig schadet es ihm noch nicht. Das ist ganz interessant zu sehen. Also dieser Narrativ, den er erzählt, dass die Türkei von außen angegriffen würde und was er jetzt mit den Handlungen der Amerikaner auch sehr gut belegen kann, das ist etwas, was bei vielen Türkinnen und Türken verfängt. Anti-Amerikanismus ist in der Türkei sehr verbreitet traditionell, und zwar nicht nur bei Anhängern von Erdogan, sondern unter sehr, sehr vielen Türkinnen und Türken. Das Misstrauen gegen Amerikaner, gegen Europäer ist traditionell sehr hoch, also gerade was die Politik, was die Wirtschaft angeht. Damit kann er also durchaus punkten. Die Frage ist, wie lange das vorhält. Also in dem Moment, wo die Leute wirklich sehen, dass sie sehr viel weniger Geld in der Tasche haben, da gibt es jetzt Anzeichen. Also man sieht, die hohe Inflation erreicht die Mittelschicht, aber man sieht zum Beispiel auch, dass die Geschäfte immer noch voll sind. Also die Türkinnen und Türken kaufen immer noch relativ begeistert. Das bedeutet, das ganz große böse Erwachen, das steht vielleicht erst noch bevor.
Gibt es denn überhaupt politische Kräfte, die sich gerade wirtschaftspolitisch als Alternative zu Erdogan präsentieren könnten?
Leider nicht. Also das muss man auch sagen. Ein Grund natürlich, warum Erdogan weiterhin an der Macht ist, weil die Opposition sich in den letzten Jahren immer relativ schwach aufgestellt hat. Ich glaube, was mit anderen Parteien anders wäre, das ist halt eben jetzt diese Hartnäckigkeit, die Präsident Erdogan ja an den Tag legt, wenn es darum geht, sich so dem wirtschaftspolitischen Einmaleins zu verschließen. Also zu sagen, wir müssen Kredite teurer machen, deswegen müssen wir die Leitzinsen anheben. Das ist ja etwas, was er radikal ablehnt. Und natürlich dieses Zuschneiden des Systems auf seine Person, das wirkt sich auch auf. Er hatte ja zuletzt im Juni in einem Interview gesagt, dass er auch der Ansicht ist, dass die Zentralbank von ihm nicht unabhängig sein sollte.
Wenn wir jetzt mal wieder von der Betrachtung der Wirtschaft auf die politischen Folgen dieser Situation kommen, was das Verhältnis zwischen der Türkei und den USA angeht, ist das ja wirklich so eine Art Showdown, was wir gerade da erleben. Da stehen sich zwei Revolverhelden sozusagen gegenüber. Aber kann Erdogan denn ein mögliches Shootout mit Trump tatsächlich gewinnen?
Nicht im wirtschaftspolitischen Sinne, nicht im sicherheitspolitischen Sinne. Den Schaden, den die Amerikaner anrichten können, also allein durch wirtschaftspolitische Maßnahmen, der ist so groß. Wir haben das ja zuletzt irgendwie bei den Europäern gesehen, als es um die ganzen Schutzzölle ging. Selbst dem wirtschaftlich sehr starken Europa können die Amerikaner gefährlich werden und macht das Angst. Und für die Türkei, die sehr viel labiler dasteht, könnte das sehr, sehr verheerend werden. Also wir hören deswegen auch immer zweierlei. Also Erdogans sehr harsche Rhetorik mit diesen Kriegsmetaphern und dann auf der anderen Seite aber eben auch Leute wie seinen Außenminister Çavuşoğlu, die immer wieder davon sprechen, dass man doch einen Kompromiss suchen möge. Und den Türken ist das auch halb bewusst. Die Frage ist immer, ob es Erdogan zu jeder Zeit bewusst ist und wenn es ihm bewusst ist, ob er bereit ist, daraus die Konsequenzen zu ziehen. Und das ist leider nicht immer klar.
Und welche Konsequenzen haben die jüngsten Entwicklungen der türkischen Wirtschaft für die EU und für Deutschland?
Wir haben die Kanzlerin gehört, die, ich glaube, für viele Türken sehr überraschenderweise gesagt hat, dass der Bundesregierung sehr viel daran liegt, dass die Türkei wirtschaftlich stabil bleibt. Das ist natürlich genau das Gegenteil, was jetzt seit 2 Jahren von Erdogan seiner Bevölkerung erzählt wird. Interessanterweise hört man jetzt auch wieder, also von Leuten aus dem Präsidentenumfeld, die auf einmal sagen, naja, die Europäer haben doch selber so viele Probleme mit den Amerikanern, lasst uns einfach zusammenschließen und gemeinsam können wir dem trotzen. Das ist natürlich nicht ganz so einfach gemacht, wie es da gesagt oder geschrieben wird, schon allein, weil natürlich die Europäer sehr viel stärker auf den amerikanischen Markt angewiesen sind als auf den türkischen und natürlich, weil das Finanzsystem weltweit einfach der Zahlungsverkehr von amerikanischen Banken abhängig ist. Das ist nicht ganz so klar, aber es könnte natürlich schon dazu kommen, dass die EU in irgendeiner Form einspringt, dass vielleicht auch die Bundesregierung ihr wirtschaftliches Bemühen bestärkt. Also Minister Altmaier hatte ja zuletzt angekündigt, dass er im Herbst mit einer großen Wirtschaftsdelegation in die Türkei reisen will. Das sind alles sicherlich Schritte, wo es darum geht, den Türken zu versichern, dass man an ihrer Seite steht. Was dann natürlich wieder große Fragen aufwirft, weil innenpolitisch, menschenrechtlich, demokratiepolitisch hat sich natürlich in der Türkei nichts verbessert.
Letzte Frage. Denkbar wäre natürlich auch eine Annäherung zwischen Russland und der Türkei. Treibt Trump Erdogan in die Arme Putins, titelte gestern die Berliner Zeitung. Tut er das?
Ein wenig ja. Außenminister Lavrov war gestern in Ankara zu Gesprächen. Da geht es vor allen Dingen natürlich auch um die hohen Energieimporte. Also Ankara bezieht oder die Türkei bezieht über 60% ihres Erdgases aus Russland. Das sind Sachen, also wo es auch um Kreditrückzahlungen und Ähnliches geht. Aber trotzdem kann natürlich Russland, also gerade die Europäer, was die Wirtschaftskraft angeht, nicht ersetzen. Also der Rubel hat zuletzt ja selber sehr, sehr große Probleme gehabt. Was die militärische Komponente angeht, da wird ja immer gesagt, irgendwie Russland könnte als Ersatz für die NATO dienen. Das will in Ankara eigentlich fast niemand, bis auf eine kleine Gruppe von Offizieren und Militärexperten. Die meisten Politiker, also selbst die aus dem Erdogan-Lager, versichern einem, dass sie sehr stark an der NATO interessiert sind. Aber ganz klar, diese Kluft zwischen Amerika, zwischen der Türkei, wenn die wächst, dann öffnen sich neue Möglichkeiten für Moskau. Und das sind Möglichkeiten, die Russland nicht ungenutzt verstreichen lassen will.
Sagt Christian Brakel, der Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Herr Brakel, ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch.
Sehr gern.